Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Bevor ich anfange zu predigen, was zu sagen, wie wir uns Kirche vorstellen, wozu wir denken, dass es die City Church gibt, möchte ich genau mit diesem Gott reden, von dem Sephora gerade gesungen hat. Jesus, du kennst unsere Zweifel und du weißt, was gut läuft in unserem Leben und was nicht so gut läuft, wo wir nicht sicher sind, ob das richtig ist, ob das gut ist, ob das gut wird. Und trotzdem bist du da und hältst die Welt in der Hand, hältst unser Leben in der Hand und das ist gut zu wissen. Danke, dass du auch unsere Zweifel als Kirche aushalten kannst, dass du es aushalten kannst, dass wir nicht immer wissen, wo der Weg hingeht, dass wir nicht immer wissen, was gut ist. Und ich bitte dich, dass du uns trägst und dass du uns das zeigst, was unser Auftrag ist, als Gemeinschaft und für jeden Einzelnen. Darum bitte ich dich. Amen. Wir starten mit einer neuen Predigtreihe heute. Miri hat es erzählt. Letzte Woche hat die City Church ihren 10. Geburtstag gefeiert. Dazu gibt es dieses tolle Logo, CC10, 10 für Würzburg. Letzte Woche waren nette Menschen da, ihr zum Beispiel, viele von euch. Und es waren auch nette Menschen da von anderen Kirchen, von der katholischen Kirche, von der evangelischen Kirche, vom Bund Freier Evangelischer Gemeinden und sie alle haben mit uns gefeiert. Und wir feiern übrigens weiter. Wir haben dieses Logo nicht nur für diesen einen Gottesdienst gemacht, sondern für das ganze nächste Jahr. Die Wohnzimmerkonzerte, Tonzimmerkonzerte, die wir in nächster Zeit machen werden, sollen einfach ein Teil von einer großen Geburtstagsparty sein, die das ganze Jahr weitergeht. Also ihr könnt anfangen im Wunschlos glücklich mit Lilly und es werden noch andere Konzerte kommen. Wir sind gerade fleißig am Planen. Es wird Konzerte geben, es wird Partys geben, einfach alles, was zu einer guten Geburtstagsfeier dazugehört. Vor unserer jetzigen Predigtreihe und vor dem Festgottesdienst hatten wir das Thema Jesus. Wir haben uns genau angeschaut, was dieser Jesus für uns bedeutet, weil wir glauben, dass dieser Jesus der Grund ist, warum es diese Kirche gibt. Wir haben die verschiedenen Aspekte, die uns wichtig sind, von Jesus betrachtet. Jesus der Retter, Jesus das Vorbild und Jesus der Urheber, der alles in der Hand hält. Uns war das wichtig, dass wir mit dem Zentrum anfangen, mit dem, was alles ausmacht, mit Jesus Christus. Jetzt starten wir in eine neue Predigtreihe. Jetzt. Kirche. Es geht jetzt, zuerst ging es um Jesus und jetzt geht es um Kirche. Nach dem Warum gibt es diese Kirche, das Wozu? Was soll eigentlich diese Kirche? Ihr seht schon diese beiden Reihen, das seht ihr am Design von den Flyern. Die hängen eng zusammen, die haben miteinander zu tun. Die Gedanken der letzten 3 Wochen hängen eng zusammen mit den Gedanken der nächsten 4 Wochen, weil wir glauben, dass das zusammengehört. Wenn wir über Kirche reden, dann reden wir über die Kirche von Jesus. Nicht nur über unsere Gemeinde, sondern wir glauben, dass Jesus der Herr dieser Gemeinde ist, der Herr aller Gemeinden. Kirche, das ist die Gemeinschaft von Leuten, die Jesus nachfolgen. Jesus sagt dann mal, ich gehe wieder zu meinem Vater, ich schicke euch meinen Geist und dann seid ihr mein Körper. Das ist eine komische Vorstellung. Wir sind das nicht allein als City Church. Alle christlichen Kirchen zusammen auf dieser Welt sind der Körper von Jesus. Gott in dieser Welt, Gott zum Anfassen. Und die City Church ist ein kleiner Teil davon und das ist schön. Und wenn du Teil der City Church bist, wenn du sagst, ja, das hier ist meine Gemeinde, ganz egal, ob du jetzt offiziell Mitglied bist oder nicht, dann bist du ein Teil davon. Du bist Gott zum Anfassen. Ganz echt. Das hört sich ein bisschen komisch an und zumindest für mich fühlt sich das auch komisch an. Du bist Gottes Körper. Aber die nächsten 4 Wochen wollen wir trotzdem dieser Sache auf den Grund gehen, was es bedeutet, Gottes Körper zu sein. Als Leitung wollen wir erklären, wozu gibt es diese Kirche. Ich habe extra hier so Lichter bekommen. Ich mache sie auch an. Wir versuchen zu erklären, was unser Auftrag ist. Wozu gibt es diese Kirche? Und wir haben uns da in letzter Zeit viel, viel als Gemeinde mit beschäftigt. Die Miri hat es schon ein bisschen gesagt. Die nächsten Predigen, die hangeln sich so an unserem Auftrag entlang. Das ist unser Auftrag. Wir haben als City Church über ein halbes Jahr lang gemeinsam überlegt und das richtig ausgebrütet, was ist unser Auftrag hier in Würzburg. Und jetzt hast du einfach mal kurz Zeit, das einfach durchzulesen. Wir nehmen uns 4 Sonntage lang Zeit, um diesen Auftrag zu erklären, was dahinter steht. Und vielleicht fragst du dich jetzt, naja gut, 4 Sonntage, um das hier zu erklären. Das sind 4 Predigten, ungefähr 30 Minuten, wenn es gut läuft. Und das sind 2 Stunden. Muss man 2 Stunden lang diese paar Sätze erklären? Sie sind ja eigentlich auch selbst erklärend. Wenn sie es nicht sind, dann ist es eigentlich auch ein schlechter Auftrag. Wenn du dieser Auffassung bist, dann hast du entweder eine unglaublich schnelle, gute Auffassungsgabe. Herzlichen Glückwunsch, das ist gut. Oder du warst einfach nicht bei den Treffen dabei, wo wir diskutiert haben und wo wir uns Gedanken gemacht haben, was genau gehört in so einen Auftrag und was nicht. Da kamen viele Meinungen. Fast jedes Wort hier drin ist ganz genau diskutiert worden. Und deswegen nehmen wir uns 4 Sonntage Zeit, um das Drumherum auch zu erklären, den Hintergrund, den diese Sätze haben. Es geht heute um unsere Grundlage als Kirche. In unserem Auftrag steht die Grundlage ganz am Anfang. Das sind so die Hintergedanken, das, wo wir herkommen. Der erste Satz, die ersten 2 Sätze oben. Und dann kommt erst darum, sehen wir auf unseren Auftrag darin. Und eine wichtige Rolle für die Grundlage, für diesen Auftrag spielen 2 mysteriöse, etwas vielleicht kryptische Worte für dich. Missio Dei. Was das genau ist, das stellt uns gleich ein Video vor. Aber erst noch, wie geht's weiter in der Predigtreihe? Also heute geht es um diese Grundlage. Nächste Woche geht's dann um den ersten Teil unseres eigentlichen Auftrags. Christoph erzählt euch, was es für ihn und was es für uns bedeutet, Gott zu lieben. Was bedeutet das, Gott lieben? Und in 2 Wochen stellt uns Christoph die Frage, wie können wir als Gemeinschaft ganz praktisch Jesus nachfolgen? Wie schaut das aus? Und den Abschluss, den macht dann Lars. Lars hat schon länger nicht mehr gepredigt. Wenn du ganz neu hier bist, lernst du Lars vielleicht erst kennen. Lars ist aus dem Leitungskreis. Und er erklärt uns die Wortungetüme. Was meinen wir mit das ganzheitliche Evangelium? Was ist damit gemeint? Oder wer sind die Menschen Würzburgs und unserer Umgebung? Wen meinen wir damit? Wir haben also ganz viel Zeit damit verbracht, über diesen Auftrag nachzudenken. Wir haben ihn wirklich richtig ausgebrütet. Wir haben gebetet und viel geredet und uns getroffen und nochmal diskutiert und nochmal gebetet. Eindrücke gesammelt, uns von außen beraten lassen, alles Mögliche. Und jetzt steht er da, unser Auftrag. Und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, warum nehmt ihr euch so viel Zeit, um diese paar Sätze zu formulieren? Ich meine, ihr habt hier einen Gottesdienst im Kino, das ist eure Kirche, klappt seit 10 Jahren ganz gut, es sind einigermaßen viele Leute da, also warum sich diese Gedanken machen? Warum sich dieses ganze Zeug überlegen und damit ein halbes Jahr lang draufgehen lassen? Ein recht bekannter Autor, manche sagen, der meistgelesenste Theologe Deutschlands. Ich weiß nicht, ob inzwischen Josef Ratzinger ihn überholt hat. Aber ein bekannter Autor hat was dazu gesagt, was ganz gut zusammenfasst, warum wir das alles machen. Der Mann heißt Hans Küng und er sagt, eine Kirche, die ihre Zelte aufschlägt, ohne nach neuen Horizonten Ausschau zu halten und nicht regelmäßig ihr Lager wieder aufhebt, wird ihrem Ruf untreu. Wir müssen unsere Sehnsucht nach Sicherheit ablegen, das Risiko akzeptieren und von Improvisation und Ausprobieren leben. Es geht uns also darum, dass wir immer wieder neu auf Gott hören. Wir wollen wissen, was Gott von uns will, immer wieder neu. Und nicht einfach hier weitermachen, weil es klappt, sondern wir wollen auf Gott hören. Was will Gott von uns? Was will Gott jetzt von uns? Nicht, was wollte er vor 10 Jahren von uns, sondern was will Gott jetzt von uns? Deswegen haben wir uns Gedanken gemacht und wir wollen auch sehen, was er jetzt tut. Welche Zelte wir abgebrochen haben und was wir ganz undeutlich am Horizont erkennen, das kommt in den nächsten Predigt rein. Nicht in den nächsten Reihen, in den nächsten Predigt. Und ich lade dich ein, die nächsten 4 Wochen, nimm dir diese Zeit, hör zu. Denk nach, diskutiere mit den Leuten um dich rum, mit Freunden, mit deiner Mini-Church. Diskutiere das Ganze. Überleg dir genau, ob du da mit kannst. Und wenn du mit kannst, dann lade ich dich ein, mit auf diese Reise zu gehen, diesen Auftrag neu zu entdecken und zu überlegen, was das jetzt und hier in Würzburg bedeutet. Heute also die Grundlage, warum wir auf der Reise sind. Um zu verstehen, warum wir als Gemeinde auf der Reise sind, da muss man ganz vorne anfangen. Und keine Angst, ich erzähle euch jetzt nicht zum 3. Mal, wie die City Church gegründet wurde. Wer das noch nicht gehört hat, es ist sehr interessant, den Podcast von letzter Woche hören. Da wird es alles super beschrieben. Ich meine, wir fangen ganz, ganz am Anfang an. Bei den absoluten Basics. Um zu verstehen, warum wir diesen Auftrag so formulieren, da muss man verstehen, wie wir die Geschichte sehen, wie wir Gott sehen, wie wir die Geschichte dieser Welt verstehen. Wir glauben fest, dass die Weltgeschichte, dass das Gottes Geschichte mit dieser Welt ist. In der Bibel wird diese Geschichte erzählt. Und durch diese ganze Geschichte, durch die ganzen Geschichten der Bibel, zieht sich ein Gott, der handelt. Ein Gott, der eine Mission hat, der einen Auftrag hat. Und in der Missionstheologie gibt es genau dafür einen Begriff, der heißt Missio Dei. Und was diese 2 lateinischen Wörter jetzt eigentlich genau bedeuten, das sehen wir in einem Video. Deine eigene Lebensgeschichte ist verwoben in der großen Weltgeschichte, in der Geschichte Gottes mit dieser Welt. Die Missio Dei beschreibt das, dass Gott eine Geschichte mit dieser Welt hat und dass du einen Platz in dieser Geschichte hast. Wenn du diesen großen Kranz gesehen hast, diese Grafik, die das so darstellt und dann dieser kleine Punkt, deine Lebensgeschichte. Wie fühlt sich das für dich an? Ist das gut? Ist das gut, da aufgehoben zu sein? Oder ist das vielleicht blöd, nur so ein kleiner Punkt zu sein, eine kleine Linie? Ich weiß es nicht, wie sich das für dich anfühlt. Für mich fühlt sich der Gedanke gut an, zu sagen, ja, ich bin Teil von Gottes Plan. Ich gehöre zu dem, was Gott mit dieser Welt vorhat. Die Bibel erzählt uns in ganz unterschiedlichen Geschichten immer wieder eine große Geschichte. Die eine Geschichte, dass Gott in diese Welt kommt, dass Gott sich selbst in diese Welt sendet, dass er geht. Im Paradies kommt Gott immer wieder zu Adam und Eva. Adam und Eva wohnen in diesem Paradies in der heilen Welt und Gott wandelt mit ihnen durch den Garten. Gott spaziert mit ihnen durch den Garten und wie das so ist, stelle ich mir das vor. Beim Spazierengehen, man redet miteinander. Man hat Gemeinschaft, man kommt sich näher. Und Gott wandelt durch diesen Garten und es kommt irgendwann die Sünde in die Welt und diese Sünde zerrüttet die Verhältnisse. Sie zerrüttet das Verhältnis zwischen Adam und Eva und Gott, das Verhältnis zwischen Menschen und Gott. Aber nicht nur das. Das wäre eine sehr individuelle Perspektive. Es geht nur um den Einzelnen, diese einzelne Beziehung. Um die geht es auch. Die ist zerrüttet. Und gleichzeitig ändert sich die ganze Schöpfung, die Natur verändert sich. Aus dem Garten Eden, einer perfekten Schöpfung, wird ein Acker, der schwer zu bestellen ist. Mit Dornen, mit Gestrüpp. Das Verhältnis der Menschen untereinander ist auch zerrüttet, es verändert sich. Der Turmbau zu Babel, diese Geschichte beschreibt das mit blumigen Worten. Nationen entstehen, die Menschen können sich nicht mehr verstehen. Sie wissen nicht mehr, was der eine sagt, verstehen das nicht mehr. Sie beginnen, gegeneinander zu kämpfen. Es herrscht Krieg. Und das Verhältnis zwischen Mensch und Gott ist auch zerstört. Adam und Eva gehen nicht mehr mit Gott spazieren. Sie kennen Gott noch, ja, aber sie gehen nicht mehr mit ihm spazieren. Das alles gehört zur Missio Dei, zur Geschichte Gottes mit den Menschen. Und dann geht diese Geschichte aber weiter. Sie hört nicht an diesem Punkt auf, dass es irgendwie zerrüttet ist, sondern immer wieder, wenn wir die Bibel lesen, es gibt immer wieder diese selbe Geschichte, die in ganz unterschiedlichen Geschichten erzählt wird, dass Gott zu den Menschen kommt. Gott kommt zu den Menschen. Und wenn du die Bibel liest, manche von euch machen das manchmal privat, andere nicht. Wenn du das mal liest und du nimmst dir Zeit, dann versuch mal, das aus dieser Perspektive zu lesen. Ob du das selber entdecken kannst. Da ist zum Beispiel die Geschichte von Abraham. Abraham, ein Beduine in seinem Zelt, er bekommt Besuch, drei Männer. Und er bewirtet diese Männer nach allen Regeln der Gastfreundschaft. Beduinische Gastfreundschaft. Ich stelle mir das toll vor, irgendwie mit Hammelfleisch und viel zu essen und feiern und so. Abraham bewirtet diese Menschen und diese Menschen reden mit ihm. Er weiß nicht so richtig, was das für Menschen sind. Für ihn sind es erstmal Fremde. Und im Nachhinein merkt er aber, diese Menschen, das waren Boten Gottes. Drei Boten. Vielleicht sogar Gott selbst. Ihm ist Gott begegnet. Gott kommt in diese Welt. Er kommt zu diesem Beduinenfürsten. Und dann sucht sich Gott ein Volk, um an ihm beispielhaft für alle deutlich zu machen, ja, ich komme in diese Welt. Gott will den Menschen begegnen. Pausenlos bin ich Gott auf dem Weg zu euch, um sie in das zu verwandeln, diese Welt zu verwandeln in das, was sie sein sollte, ein Paradies. Und dann begegnet Gott unterschiedlichen Königen von Israel und Propheten von Israel. Und hin und wieder checken die Menschen, das ist Gott, der uns begegnet. Hin und wieder checken die Leute erst mitten unter uns. Und meistens checken sie es nicht. So ist es. Meistens merken wir das gar nicht, dass Gott kommt, dass er da ist. Und um diese Diskrepanz zu überwinden, sendet Gott sich selbst. Der Vater sendet den Sohn in die Welt. Er wird ein Mensch, unübersehbar. Jesus Christus, der Sohn, wird vom Vater gesandt und dann wird er getauft und der Geist Gottes kommt auf ihn herab. Gott gibt sich selbst in diese Welt. Jesus stirbt am Kreuz, um diesen Riss zwischen Gott und den Menschen, diese Zerrüttung zu überwinden. Er steht auf. Gott selbst überwindet den Tod. Die Auferstehung, das ist ein entscheidender Punkt. Tod und Auferstehung von Jesus, das ist der Beginn von einer völlig neuen, unvergleichlichen Wiederherstellung dieser Welt. Das ist ein Anfangspunkt. Der Riss zwischen Gott und den Menschen beginnt sich zu schließen. Nationen finden wieder Frieden. Und am Ende wird sogar diese ganze Schöpfung neu. Kein mühsamer Acker mehr, kein Dorngestrüpp. Die Welt wird wieder heil. Mit Adam und Eva, denen, die hier gewandelt sind im Garten mit Gott, da waren wir ganz am Anfang der biblischen Geschichte, im ersten Buch, wenn du aufschlägst, direkt am Anfang. Und bei dieser neuen Schöpfung, da sind wir ganz am anderen Ende. Die Offenbarung des Johannes, die beschreibt das, wie diese Welt neu wird, in ganz bunten, ganz abgefahrenen Worten. Aber sie beschreibt, wie diese Welt neu wird. Die ganze Bibel handelt davon, dass diese Welt ein Paradies war und dass diese Welt wieder ein Paradies sein soll. Und sie beschreibt, dass das Gottes große Mission ist, dass das Gottes Plan mit dieser Welt ist. Es war ein Paradies und ich komme und es wird wieder ein Paradies. Das ist Gottes Mission für diese Welt. Als Jesus am Kreuz gestorben war, da haben seine Jünger ihn begraben. Und eines Tages war sein Leichnam weg. Vielleicht kennst du diese Geschichte. Und die Jünger hatten natürlich Angst. Sie haben das nicht verstanden. Der Leichnam ist weg. Vielleicht hat ihn jemand gestohlen. Vielleicht haben ihn die Mächtigen einfach verschwinden lassen, den Aufrührer, keine Gedenkstätte schaffen und so. Jedenfalls hatten die Jünger Angst, da gingen komische Dinge vor. Manche seiner Jünger meinten, dass Jesus auferstanden ist. Und manche anderen Juden meinten, dass sie einfach nur Ketzer sind. Und deswegen hatten die Jünger Angst. Sie haben sich verrammelt, haben die Türen verschlossen, haben sich eingesperrt. Johannes, einer, der das Leben von Jesus und seinen Jüngern aufgeschrieben hat, so eine Art Biografie, der schreibt ganz am Ende von seiner Geschichte über Jesus, von seiner Biografie, beschreibt er ein Ereignis. Und dieses Ereignis ist sehr zentral für uns als Gemeinde, für das, was wir in unserem Auftrag formuliert haben. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, da wurden sie froh. Friede sei mit euch. Shalom Aleichem, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben, und wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Gott selbst kommt in diese Welt. Der Vater sendet den Sohn, und der Sohn ist auferstanden, zurück zum Vater. Und er kommt ganz am Ende nochmal zu seinen Jüngern. Zu diesem verunsicherten, kleinen, verängstigten Haufen. Und zunächst wünscht er ihnen aus tiefstem Herzen Frieden, Gottes Shalom, seinen Frieden. Und er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. Er weist sich aus als der, der er ist. Ich bin der, der am Kreuz gestorben ist. Ich bin's wirklich. Und dann sagt er diesen Satz, der so unglaublich ist, dass sich mir immer die Nackenhaare aufstellen, wenn ich den vorlese. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Zuvor, als er noch als Mensch auf der Welt lebte, da hat Jesus Leute aufgefordert, ihm nachzufolgen. Er sagt: Komm, folg mir nach. Und das bedeutet für die Leute, dass sie aufhören, was sie bisher getan haben, und jetzt mit diesem Jesus gehen. Dass sie ihm hinterherlaufen, dass er als Rabbi vorne weggeht und sie laufen ihm als Schüler hinterher, helfen ihm, hören ihm zu. Aber jetzt ist es mehr, jetzt gewinnt es eine neue Qualität. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Gott sendet sich selbst in diese Welt, um sie grundlegend zu erneuern. Und jetzt sendet Gott uns. Und dann haucht er die Jünger an, wie man einem Leben einhaucht. Empfangt den Heiligen Geist. Jesus sendet die Jünger aus und er sendet ihnen Gottes Geist. Er sendet seinen eigenen Geist mit ihnen. Ab diesem Moment sind die Jünger Teil der Bewegung Gottes in diese Welt. Sie nehmen Teil an der totalen Veränderung dieser Welt. Hier ist die Geburtsstunde der Kirche, Pfingsten. Gott sendet uns seinen Geist und er nimmt uns mit in seine eigene Sendung in die Welt. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie vergeben. Wem ihr sie nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Wir sind jetzt der Leib Christi. Wir sind so gesandt, wie Jesus von seinem Vater gesandt war. Und dieser Satz, der macht das nochmal deutlich. Ihr handelt jetzt in meinem Auftrag. Ihr handelt jetzt mit meiner Kompetenz, ihr handelt jetzt mit meiner Macht, mit meiner Vollmacht. Mit der Macht, die euch mein Geist gibt. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Wir sind Teil von Gottes Sendung. Wir sind Teil dieser Missio Dei, dieser Mission Gottes. City Church ist Kirche für die Stadt. Und das bedeutet zwei Sachen. Wenn man das so liest, dann hört man vielleicht zuerst, oh, wir als Kirche, wir sind Kirche für andere. Komme ich da selber unter die Räder? Ist das überhaupt meine Kirche? Ich glaube das nicht, weil wenn wir sagen, wir sind Kirche für die Stadt, dann bedeutet das, wir sind Kirche für diese Schöpfung in Würzburg, für das Zusammenleben in Würzburg, für die Menschen in Würzburg, und zu diesen Menschen gehören wir dazu. Die City Church ist eine Kirche für dich und für deinen Nachbarn. Wir glauben, dass Jesus Christus die Kirche in die Welt sendet, wie er selbst von Gott gesandt war. Seine Mission ist unsere Mission. Ich hoffe, es ist jetzt deutlich geworden, auf welchem Hintergrund wir diese Sätze formuliert haben. Es gibt Menschen, die glauben, dass der Auftrag der Kirche darin besteht, zu erzählen, was Jesus gemacht hat. Und auf der einen Seite ist das gut, aber ich glaube, dass das nicht der Auftrag der Kirche ist. Natürlich sollen wir erzählen, was Jesus gemacht hat. Der Teil ist schon richtig. Das sollen wir tun. Und wir müssen immer wieder neu überlegen, wie wir das gut machen können. Und wir müssen es dann auch wirklich tun. Aber ich glaube, Jesus beauftragt uns schon nochmal zu einem Schritt mehr. Gott nimmt uns hinein in seine Mission. Er gibt uns seinen Geist, seine Kraft, um Teil seiner Mission zu sein. Teil einer Mission zu sein, die, das ist mehr als einfach nur zu schwärmen von der Mission von jemand anderem, die jemand anderes hat. Und darum sagen wir, seine Mission ist unsere Mission. Und ich finde, das hört sich ein bisschen anmaßend an. Seine Mission ist unsere Mission. Wir machen mehr als einfach nur von Jesus zu erzählen, weil wir sind in diesem großen Auftrag eingebunden. Das ist groß abgebissen. Aber Jesus selbst sendet uns. Jesus selbst sagt es, und darum trauen wir uns, das zu sagen. Das ist trotzdem ein hoher Anspruch. Und für uns als Menschen wahrscheinlich auch ein zu hoher Anspruch. Aber es ist letztlich nicht anmaßend, weil Gott selbst es uns zutraut. Die City Church, wie jede andere Kirche in dieser Welt, ist Teil von Gottes Plan in dieser Welt, ist Teil von Gottes Mission. Vom Paradies zurück ins Paradies. Von dem zu erzählen, was Gott getan hat, Evangelisation nennen wir Christen das oft, das ist gut, aber nur mit Worten davon zu erzählen, das reicht nicht. Das ist nur ein Ausschnitt der Mission, ein wichtiger, aber nur ein Ausschnitt. Wir sind Botschafter von Gott in dieser Welt, wir handeln in seinem Geist. Es geht um die Wiederherstellung der Schöpfung, um die Wiederherstellung von Beziehungen zwischen Menschen. Es geht um Frieden. Es geht um die Wiederherstellung von lebensfördernden Strukturen, die das Leben fördern und nicht behindern. Es geht um heile Familien. Es geht um rechtschaffende Staaten, um Frieden, und es geht um das Leben und auch um das Heil von ganzen Völkern und einzelnen Personen. Darum geht es auch. Seine Mission ist unsere Mission. Und das ist echt viel. Und es ist gut möglich, dass sich dir jetzt so langsam der Hals zuschnürt, wenn du das hörst. Seine Mission ist unsere Mission, das ist unser Auftrag, und ihr müsst ja eigentlich gar nichts machen, nur das Paradies wiederbringen. Dass dir unwohl wird und dass du ein deutliches Gefühl von Überforderung hast, das würde ich sagen, ist eine absolut gesunde Reaktion. Eine absolut gesunde Reaktion auf diesen Auftrag. Vielleicht denkst du dir, ich bin nicht Gott. Ich kann weder 5000 Leute satt machen, noch kann ich über das Wasser laufen. Und wenn ich ehrlich bin, ich kann auch keine Toten zum Leben erwecken. Und dieses Gefühl ist gut. Wir sind Teil von Gottes Sendung in die Welt. Aber es bleibt seine Sendung. Es bleibt Gottes Sendung. Es bleibt seine Mission und sein Auftrag. Ich habe ein Bild gefunden, was das vielleicht zum Ausdruck bringt. Wenn wir Teil dieser Sendung sind, dann sind wir wie dieser kleine Junge auf dem Arm von seinem Vater. Wie dieser kleine Junge, der niemand Cooleres kennt als seinen Vater. Und der das jedem erzählt. Kleine Kinder sind so. Es gibt diese Vaterphase. Vater ist der Beste. Dieser Junge erzählt jedem, wie cool sein Dad ist. Er wird jedem erzählen, dass sein Dad den wichtigsten Job der Welt hat. Die größte Mission der Welt verfolgt. Und das erzählen wir jedem. Aber wir erzählen das nicht nur. Der geniale Vater, der hat uns längst klargemacht, Junge, ich brauche deine Hilfe. Und jetzt stehen wir mit unserer kleinen Schaufel neben einem großen Loch und wir arbeiten mit. Wir helfen Papa beim Handwerker sein. Und wir helfen und Dad freut sich, dass wir ihm helfen. Und wir sind überzeugt, dass es ohne uns gar nicht geht. Wenn wir dann ein bisschen größer werden, dann werden wir feststellen, ja gut, es ist gar nicht so, ohne uns wäre es vielleicht schon auch gegangen. Aber Dad will trotzdem, dass wir helfen. Dad will, dass wir ihm helfen und es gibt jetzt, in diesem Moment, nichts Besseres, was wir tun können. Aber die Verantwortung dafür, dass es nicht schief geht, die Verantwortung dafür, dass wir irgendwann mit unserem Projekt fertig werden, die liegt bei dem Vater. Die liegt bei Dad. Die Verantwortung dafür, dass aus dem Paradies, das gefallen war, wieder ein Paradies wird, die liegt bei Gott. Gott will uns dafür gebrauchen und er will, dass wir erzählen, was für ein cooler Dad ist und was für einen tollen Auftrag der hat. Und er will, dass wir ihm bei seinem Auftrag auch wirklich helfen. Aber letztlich hängt es nicht an uns. Es ist seine Mission und es ist sein Auftrag. Er wird ihn am Ende erfüllen. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.